Podcast.
Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Und heute ist ein bisschen was Besonderes, denn heute ist die Kate mal wieder am Start. Hallo Kate.
Hallo.
Wie ist es dir ergangen? Achso, ich bin der Erik. Hallo, liebe Grüße an alle HörerInnen da draußen. Kate, wie ist es dir ergangen in der Zwischenzeit?
Auch ganz gut. Ich habe halt viel zu tun und unser kleines Monster fordert uns ganz schön. Aber ja, wenn ich mal was zu erzählen habe, dann darf auch mal der Papa ran und dann darf ich wieder hier dabei sein.
So nehme ich, genau. Musst du der Chris sein großes Gaming-Rig mal aufgeben, damit du hier ans Mikrofon kannst.
Ja, ich bin hier ein bisschen überfordert mit diesem Setup. Hier 3 Bildschirme, leuchtende Tastatur. Ich verstehe das alles nicht.
Ja, leuchtende Tastatur habe ich auch. Das hat den Vorteil, dass man kann quasi im Dunkeln trotzdem noch.
Ja, was mich nur irritiert ist, dass wenn man tippt, ändern sich die Farben.
Ach so, das habe ich ausgestellt bei mir. Also meine leuchtet.
Und das verwirrt mich.
Durchgängig in einem ganz dezenten Hellblau, so hinterleuchtet.
Okay. Das ist schön.
Ja. Naja, was haben wir denn heute mitgebracht? Also, ich war ja in der Sneak Preview mit Chris zusammen in dem Film Warfare, der neue Alex Garland-Film. Über den werde ich sprechen. Vom Chris habe ich leider keine Wertung hier drin. Weiß ich nicht, wie er ihm gefallen hat, aber ich glaube, er hat ihm auch ganz okay gefallen. Die Kate war im Kino und hat sich die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund angeschaut. Mhm. Dann habe ich noch gesehen The Amateur mit Rami Malek im Kino und dann haben wir natürlich die Kinocharts von Stuttgart für euch, ein paar Neustarts und im Serienbereich geht es heute um die 7. Staffel von Black Mirror und die Serie Pulse, Krankenhausserie glaube ich von Netflix.
Genau.
Ich habe die Krankenhausserie von Apple durch, Krank Berlin, die ist super.
Ach, oh Gott, ja, da habe ich ja glaube ich die erste Folge geguckt. Puh.
Es wird besser. Okay. Es wird viel besser. Ja. Gut. Warfare, der neue Film von Alex Garland zusammen mit Ray Mendoza. Und wir hatten in der Sneak Preview den Film Civil War, der uns sehr gefallen hat. Und da haben die beiden schon mal zusammengearbeitet. Da war Ray Mendoza so ein Berater für die Kampfszenen, also für die militärischen Themen, die da drin waren bei Civil War. Und weil die sich beide offensichtlich sehr gut verstanden haben, Alex Garland und Ray Mendoza, haben die gesagt, okay, wir verfilmen mal etwas, was auf realen Begebenheiten beruht. Und soweit, wie ich es verstanden habe, war Ray Mendoza damals auch involviert in die ganze Geschichte. Deswegen wusste er das ganz genau. Und sie wollten einem Kameraden, der dabei sehr stark verletzt worden ist, schwer verletzt worden ist, dem wollten sie damals auch ein Denkmal setzen mit diesem Film. Und man könnte es im weitesten Sinne bezeichnen als so eine Art Black Hawk Down, wenn man es ein bisschen ja, herunterbrechen möchte. Es geht halt darum, dass ein Platoon von Navy Seals im Irak, also wir sehen am Anfang eine Szene, da schauen sie sich alle das Video von Eric Pritz an, was man kennt so aus den 90ern, wo die Frauen da in so einem Fitnessstudio tanzen. Und dann geht es aber auch schon los. Dann sehen wir, wie sie im Einsatz sind, wie sie mitten in der Nacht durch ein Wohnviertel im Irak sich vortasten. Also keine Kampfhandlung erstmal. Sie tasten sich nur vor und wollen ein bestimmtes Haus, was strategisch gut gelegen ist, einnehmen. Und sie gehen da rein in das Haus. Da sind 2 Familien drin. Sehr, sehr starke Szenen, sehr spannend. Und dann verschanzen sie sich in diesem Haus. Erstmal ohne irgendwie Schüsse oder sowas. Und Scharfschütze geht in Stellung und sie beobachten halt die Häuser außenrum, wo sie denken, dass da nennenswerte feindliche Aktivitäten sind, die sie beobachten sollten. Dumm nur, dass auch den anderen aufgefallen ist, dass das SEAL-Team da in diesem Haus ist und die anderen ja, bringen sich dann schon in Stellung außerhalb und greifen dieses Haus an, die Iraker und es wird extrem spannend, also wie, wer, was, wo, war und ich nenne mal ein paar Darsteller, also Will Poulter ist mit dabei, den kennt man ja, The Faro Wun Atai, schwieriger Name, der spielt so die Hauptrolle, diesen Platoon-Leader. Cosmo Jarvis, den kennt man auch, wenn man den irgendwie gesehen hat. Joseph Quinn, Lex Brockdorf, viele, viele junge Leute. Michael Gandolfini, ich glaube, das ist der Sohn von James Gandolfini hier, von Sopranos. Und man kann eigentlich gar nicht, also die Story ist jetzt gar nicht großartig, ja, wie jetzt bei Civil War oder so, wo es jetzt noch zig Wendungen macht und da steckt dies noch mit drin und das noch mit drin. Das ist ja eigentlich eine relativ straighte Survival-Geschichte im Krieg und sehr Army-lastig natürlich. Erstaunlich wenig Pathos, fand ich. Es ist halt wirklich eher so runtergebrochen auf die einzelnen Personen, wie die einfach versuchen, mit der Situation klarzukommen, einfach im Überlebensmodus sind und versuchen, das irgendwie durchzustehen, unverletzt. Und das Ganze ist extrem immersiv, fand ich. Es ist wirklich, man wird da so reingezogen in die Situation, also auch die ruhigen Szenen, da ist so eine so eine konstante Anspannung drin in diesen ruhigen Szenen. Und in den Kampfszenen ist man teilweise ja genauso verwirrt wie manche anderen. Und dazu gehört auch das ganze Sound-Editing, das Sound-Design. Weil wenn da irgendwas explodiert, das kommt wirklich von allen Seiten. Und dann haben die auch so gemacht, dass man den Ton nur ganz verzerrt oder dumpf hört. So ähnlich wie wenn irgendwas Lautes neben einem hochgegangen ist und man hört erstmal nichts. Und genauso ist das halt auch. Das macht halt dieses ganze Erleben von der Situation noch viel drastischer, fand ich. Und auch das ganze Editing, also die Schnitte, wie die gesetzt waren, die Bilder, die Kameraarbeit, ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Es ist jetzt wirklich kein Film mit einer tieferen Botschaft hier. Also da steckt jetzt nicht irgendwie großartige Kritik drin oder so. Es ist einfach wirklich ein angenehm straight erzählter, ich würde es nicht mal Actionfilm nennen, sondern ein richtiger Kriegsfilm, Kriegsdrama und Survival-Drama, der fast schon dokumentarische Züge hat. Und wenn die Schriften anfangen, noch nicht gleich aus dem Saal rennt, weil man irgendwie eilig auf Toilette muss oder nach Hause die Bahn erwischen, wenn man noch ein bisschen sitzen bleibt, dann kommen dann noch sogar noch ein paar Szenen, wo man dann sieht, ja, zum einen, wie die Originalpersonen ausgesehen haben. Und da sieht man schon, die waren vom Casting her schon sehr nah dran an den Originalpersonen. Und man sieht dann sogar auch so ein bisschen so ein leichtes Making-of. Also sie zeigen dann richtig so Filmaufnahmen, wie sie Szenen gedreht haben und auch dann so die Fotos, wie es im Original war, denn die haben auch ein paar Fotos gemacht halt mit ihren Handys, als sie damals unterwegs waren, nehme ich mal an, oder mit irgendeiner Sofortbildkamera. Und sehr beeindruckend, wirklich. Also empfehlenswerter Film. Wieder Alex Garland hat wieder abgeliefert nach Ex Machina und Civil War. Und ich kann den Film tatsächlich empfehlen, wenn man sich auf sowas, das ist jetzt kein Date-Movie oder so, also ich würde jetzt nicht, da ist jetzt null Romantik drin, nichts, wo man jetzt sehr viel hinterher drüber diskutieren kann, über irgendwelche politischen Themen oder sowas. Man kann natürlich die Frage stellen, was machen die Amerikaner da überhaupt, aber die Frage stellen sich die einfachen Soldaten ja nicht, sondern die sind halt wirklich nur im Überlebensmodus, die da irgendwie sauber rauskommen wollen. Es hat so ein bisschen das Gefühl, was bei Saving Private Ryan ganz am Anfang in der ersten Szene, wo die an Omaha Beach anlanden, wo wirklich die Kugeln fliegen und es passiert ständig was und man ist so ein Getriebener und versucht da einfach zu überleben. So ungefähr ist es hier auch. Ja, bloß, dass es halt hier im Irak spielt. Ich glaube nicht, dass ich dir damit Lust gemacht habe, den Film zu schauen, aber vielleicht hört jemand da draußen. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Frauen sind nicht so die Zielgruppe von diesem Film.
Glaube ich auch.
Es spielt auch, glaube ich, keine einzige Frau mit.
Macht nichts, weil die Männer, die da mitspielen, gefallen mir ganz gut. Ach so. Also ich mag ja Will Porter und wie heißt der andere jetzt? Ich hatte es gerade noch offen.
Cosmo Jarvis vielleicht, der den Elliot gespielt
ja,
hat.
Ja, der auch. Und wie heißt er denn? Phoenix, irgendwas?
Der Cosmo Jarvis, der hat ja bei Schuh
mitgespielt. Joseph Quinn. Ich liebe Joseph Quinn. Charles Belton kenne ich natürlich auch aus Riverdale, leider. Nee,
Joseph Quinn aus Stranger Things, ne?
Ja, ich liebe ihn, der ist so hot.
Ja, das Casting ist auch extrem gut. Ich meine, wenn...
Ich glaube, also ich finde ihn schon interessant, den Film. Also ich glaube, also Aber wenn ich mir die Bewertung auf unserer Seite angucke, also ich meine, der hat 10 Stimmen mit 9 Punkte bekommen und
ich bin 80% Weiterempfehlung.
Also ich meine, das scheint ein verdammt guter Film zu sein und ja, es kommt vielleicht nicht, also ich glaube, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, also ich muss ja nicht immer die typischen Mädchenfilme gucken, ich mag ja auch sowas mal, aber ja, mal gucken, vielleicht, wenn er dann auf Sky läuft oder in einem anderen Dienstleistungsprogramm.
Ich weiß bloß nicht, wie der zu Hause funktioniert, das habe ich mich auch gefragt, als ich den Film geschaut habe, weil da habe ich gedacht, naja, wenn man den zu Hause schaut und ist dann vielleicht abgelenkt, da ist hier Second Screen, da ist hier das Handy in der Nähe und sonst was. Das ist halt schon was anderes, als wenn man da im Kino sitzt und um einen rum pfeifen die Kugeln und man kann sich dem quasi nicht entziehen. Wenn ich den zu Hause schaue, ich sehe es auch manchmal oder höre es manchmal, ich höre auch andere Kinopodcasts, wenn dann manche über Filme berichten, die sie zu Hause gesehen haben in irgendeinem Streaming-Service und wo ich dachte, Mensch, im Kino war das total, hat mich total beeindruckt und dann höre ich, wie jemand das empfindet, der das zu Hause angeschaut hat. Ja klar, die wenigsten setzen sich jetzt wirklich da 1,5 Stunden hin und schauen da wirklich gebannt auf den Bildschirm, sondern da ist hier die Ablenkung, da die Ablenkung, dann pausiert man vielleicht mal oder man weiß auch nicht, wie manche ein Soundsystem haben. Ich habe in dem einen Podcast gehört, da hat einer gemeint, er schaut dann auch Filme gern, wenn er im Bad ist, vielleicht auf Toilette oder so. Da habe ich mir gedacht, ja, wie macht der das? Guckt er da auf dem iPad wenigstens, das ein bisschen größer ist, oder auf dem Handy? Also da ist ja kaum Immersion dann da, wenn ich dann irgend so einen Film auf dem Handy schaue. Und deswegen, also wenn, dann schon ordentlicher Fernseher und wirklich da gebannt mitschauen. Aber ich glaube, zu Hause verliert der. Den muss man wirklich im Kino gucken. Ja, also Warfare von mir eine ziemliche Empfehlung oder eine absolute Empfehlung mit leichten Einschränkungen. Aber also ihr habt es jetzt gehört, was ich da so angebracht habe an Kritikpunkten oder an Anmerkungen. Der Film geht ja knappe 90 Minuten, ich glaube 95 Minuten oder so. Ist also auch relativ schnell und er läuft jetzt schon. Also wenn ihr diesen Podcast hört, wir nehmen ja heute einen Tag später auf, wegen den Feiertagen, ich war unterwegs, dann könnt ihr da quasi, wenn ihr den heute noch hört, am Ostermontag, könnt ihr quasi noch reingehen. Der wird wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen länger laufen als eine Woche nur. Also seit 17. April läuft er in den deutschen Kinos. Bin mal gespannt, ob der in den Kinocharts dann auftaucht, in denen, die wir heute sagen, ja noch nicht, sondern ist dann erst nächste Woche drin. Jo, Warfare, der neue Alex Garland, Raymond Dossa-Film, Empfehlung von mir. Und wie der Chris findet, weiß ich nicht. Wir fragen ihn nächste Woche mal. Aber ich glaube, den fand er auch ganz gut.
Ich glaube, er fand den gut, ja. Hat was gesagt letzte Woche.
Wie lautet denn der Hinweis für die nächste Woche oder für heute quasi? Kann man sagen, heute nicht.
Ja, heute. So, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Rear Window Reimagined.
Reimagined. Also das Fenster zum Hof.
Ja, genau.
Ja, neu, der Hitchcock-Film. Neu gemacht. Ja.
Und, ich habe mich auf die Vorbereitung der Sendung mit dem Tipp beschäftigt und habe jetzt gerade auf unsere Website geguckt und auf die Tipps, die eingegangen sind. Und da ist der Tipp, den ich im Kopf hatte, auch dabei.
Ja, es sind 2 Tipps bis jetzt da. Einer von mir, nämlich Balconettes. Von dem hatte ich schon gehört gehabt. Da geht es darum, dass so eine Frauen-WG gegenüber so diverse Sachen beobachtet. Das passt vom Starttermin her, das passt vom Verleih her. Da bin ich eigentlich relativ sicher, dass der kommen könnte. Und dann hat noch der Tim, der hat sogar 2-mal sein Posting abgeschickt, warum auch immer. Der hat getippt Neighborhood Watch. Das klingt natürlich von der Story her, hat er offensichtlich ChatGPT gefragt. Ja, weiß ich nicht. mit Jack Quaid und Jeffrey Dean Morgan, wo es darum geht, dass jemand Zeuge einer möglichen Entführung in seiner Nachbarschaft wird. Ich habe aber nachgeschaut, der Film hat noch gar keinen Starttermin in Deutschland. Ja. Steht zwar hier bei ihm drin, ChatGPT hätte gesagt, dass der am 25. April läuft und ja, könnte natürlich rein vom Starttermin her passen, aber bei All Screens, also auf der Webseite der Filmverleiher, früher hieß es mal VDF-Kino. Also wenn ihr schaut, All Screens, allscreens.de/kinostarts. Da seht ihr die Filmstarttermine für die nächsten Wochen und das ist die Seite der Filmverleiher in Deutschland. Und wenn ich da den Film eingebe, Neighborhood Watch, mal gucken, vielleicht hat sich ja irgendwas geändert seit Neighborhood Watch. Nee, finde da noch nichts. Hat noch keinen Starttermin. Mm-mm. Welchen denkst du?
Den ersten, den Balkanets.
Okay, ja.
Ja.
Ja, also den Gedanken hatte ich sofort schon im Kino und habe ich dann zu Hause, wo ich den Beitrag gemacht habe, dann gleich drunter geknallt. Ihr habt übrigens jetzt, liebe ZuhörerInnen, die Möglichkeit auf kinokast.net unter den getippten Filmen könnt ihr so einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten machen, je nachdem, ob ihr auch denkt, dass es dieser Film wird oder so. Da geht es jetzt nicht darum, wie ihr die Qualität des Films findet, sondern einfach, ob ihr das auch tippt oder nicht. Da könnt ihr dann zum Beispiel Daumen nach oben oder Daumen nach unten machen. Da habe ich jetzt nochmal, wir hatten vorher so Smileys, das hat aber nicht gut funktioniert, weil was will man da für ein Smiley und man hat eine riesen Auswahl und wenn jemand einen anderen Smiley, dann war ein anderes Smiley da. Deswegen habe ich einfach mal dieses ganz simple Thumbs up, Thumbs down und da ist bei Balkanets bis jetzt eins nach oben und zwei nach unten und bei Neighborhood Watch sind drei nach oben. Also ja, denken zumindest mehr, dass der andere kommen könnte. Alright, dann weitere im Kino gesehene Filme. Du warst im Kino.
Ja. Ein Träumchen. Ich war seit ewig Zeiten mal wieder im Kino. Und zwar habe ich mir eine Mittagsvorstellung, ich glaube eine der letzten Vorstellungen, die noch laufen, von Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund angeguckt.
Lass mich raten, ihr wart fast allein im Kino?
Ich bin ja allein, ich bin ja nach der Arbeit direkt hin. Mhm. Und es waren so vielleicht so 20 Leute im Saal.
Oh, doch.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht.
Also, ich meine, es waren Ferien und es waren halt viele Teenager. Also ich war die Älteste im ganzen Saal. Ja. Genau, und es war halt mittags um 13 Uhr. egal. Wie ihr ja alle wisst, liebe ich die drei Fragezeichen und ich bin grundsätzlich immer skeptisch den Filmen gegenüber, weil mir die Geschichten nicht so gefallen haben, die da erzählt wurden. Und da dann klar wurde, dass sich der Karpatenhund ja auf die bereits geschehende bestehende Folge Nummer 3 der drei Fragezeichen bezieht, hatte ich ein bisschen Angst, ob sie es zerstören, vernichten, falsch machen oder nicht. Aber ich musste mir davon ein Bild machen. Also bin ich ins Kino gegangen. Worum geht's in diesem Film? Unsere drei Hauptprotagonisten, gespielt von Julius Weckauf, Nevo Wendt und Levi Brandl, die Justus, Peter und Bob spielen, haben ihr Abenteuer in Transsilvanien beendet, sind wieder zurück in Rocky Beach und nehmen lauter Kleinaufträge an. Also sie sind jetzt relativ bekannt. Sie waren wieder mal in der Zeitung mit ihrem Fall in Europa und werden überschwemmt mit Aufträgen. Kleinaufträge mit die Katze ist verschwunden, das Plüschtier ist weg, hilft mir dabei. Peter ist aber der Meinung, dass sie eigentlich für Größeres bestimmt sind. Sie brauchen einen richtigen Auftrag. Und dieser bahnt sich dann auch an, als ein Mr. Prentice auf dem Schrottplatz der Familie Jonas nach Justus fragt. Denn in Mr. Prentice Apartment geschehen komische Dinge. Es sind laute Geräusche zu hören, wie ein Vibrieren im ganzen Raum zu spüren. Das Licht flackert. Also er glaubt einfach, dass es bei ihm spukt. Das ist natürlich der perfekte Fall für die drei Fragezeichen und sie nehmen sich diesem an. Sie fahren also nach L.A. in die Stadt rein und besuchen Mr. Prentice in seiner Wohnanlage. Und dort treffen sie bereits auch schon auf die anderen Bewohner, die man teilweise aus der Originalgeschichte kennt. Ich glaube, zwei wurden ausgetauscht, einfach von den Namen her, die aber auch nicht so wichtig für die Geschichte waren. Und das ist wie so ein kleiner Apartmentkomplex. In der Mitte davon ist ein Pool, wie man sich so in Amerika am Strand oder nahe des Strands halt vorstellt. Und sie untersuchen den Fall. Und während sie diese Vorkommnisse untersuchen, wird Mr. Prentice ausgeraubt. Und zwar verwaltet der eine Kunstsammlung von seinem verstorbenen Lebenspartner und dabei ist auch der kristallene Karpatenhund. Und der wird gestohlen und sie sind live dabei, als dieser Diebstahl passiert. Peter verfolgt den vermeintlichen Dieb durch das Apartmentkomplex über den Hof, aber er entkommt. Und somit kam aus diesem vermeintlichen kleinen Geisterfall noch ein Kunstraub dazu. Und nun ist die Frage, wie ist die Umsetzung? Schaffen sie es, den Karpatenhund zu finden? Wie nah ist man an der Originalgeschichte geblieben? Und wer hat den Diebstahl begangen? Und innerhalb des Films wird einfach dann werden die Verdächtigen sich angeschaut. Man schaut, wer wohnt noch in dem Apartmentkomplex. Man lernt die Charaktere kennen. Man lernt die Polizisten kennen, die mit dem Fall auch zu tun haben. Auch bekannte Namen, die man aus den Büchern kennt oder aus der Buchreihe, Serienreihe kennt. Und ja, darum geht's. Wer hat den Karpatenhund gestohlen? Und vor allem, wo ist er hingekommen? Wird er versucht, ihn jemand zu verkaufen oder nicht? Ja. Das ist der Film und mein Fazit zu dem Film ist, sie haben es nicht verkackt. Ich bin sehr glücklich.
Das ist ja gut.
Genau, ich bin sehr glücklich. Also natürlich ist es jetzt kein Ryan Gosling Hollywood Blockbuster, aber es ist auch nicht eine komplette Cringe-Veranstaltung. Es ist eine schöne Umsetzung. Ich mag die Besetzung. Das hat mir bei den ursprünglichen drei Fragezeichen-Filmen gar nicht gefallen. Aber die drei finde ich jetzt richtig gut. Die Umsetzung der Charaktere innerhalb dieser Geschichte hat mir richtig gut gefallen. Ich komme auch, also man hat ja, wenn man so ein Hörbuch hört oder so eine Hörgeschichte hört, eine gewisse Vorstellung von der Location. Und ich hatte mir von diesem Apartmentkomplex, wo Mr. Prentice wohnt, so eine Grundvorstellung. Die ist natürlich anders, als sie jetzt in der Serie umgesetzt wurde. Aber ich habe kein Problem damit, mir das jetzt so vorzustellen, wie es in dem Film war, weil es gut war. Es war gut umgesetzt. Also mir haben die Auswahl der Schauspieler hat mir sehr gut gefallen. Die Darstellung, es waren teilweise auch wieder 1:1 Sätze übernommen aus der Originalgeschichte. Und ja, und auch hier, wie bei dir bei Warfare, wer noch sitzen bleibt, es gibt eine Mid-Credit-Scene und ich fand den Film ja wirklich gut. Und die Mid-Credit-Scene hat mir Gänsehaut gebracht. Denn das ist kein Spoiler oder so, das ist schon bekannt. In dieser Mid-Credit-Scene wird der nächste Teil vorgestellt. Mhm. Also es gibt eine Szene, wieder in ihrem, also ich sag jetzt nicht genau, was passiert in der Szene, aber sie sind wieder in ihrem Wohnwagen, in ihrer Zentrale, das Telefon klingelt und dann passiert etwas, was wir eben aus einem der Hörspiele kennen und diese Umsetzung hat mir wirklich Gänsehaut verbracht, weil es wird dann der nächste Film angekündigt für den 22. Januar 26, die drei Fragezeichen und die Toteninsel und die Toteninsel, ist einfach meine absolute Lieblingsgeschichte. Das klingt Lieblingsgeschichte. Ja
gruselig, Toteninsel.
Ja, das ist auch eine Kinder der, ich finde, also aus meiner Sicht, das ist eine der besten Folgen. Es ist die Folge 100, es war so die erste große Jubiläumsfolge für die drei Fragezeichen. War auch die erste Folge, die, glaube ich, die erste Folge, die drei CDs hatte, also drei Teile. Und ich bin sehr auf diese Umsetzung gespannt. Wenn sie es ähnlich gut machen wie bei der Karpatenhund, bin ich dabei. Weil wie gesagt, also die Toteninsel habe ich bestimmt, weiß ich nicht, 20 Mal gehört schon oder öfter, keine Ahnung. Ist wirklich eine der besten Folgen aus meiner Sicht. Die neueren sind okay, aber ich bin Freund der klassischen Folgen. Und dieses Anteasern in der Post-Credit-Scene, meine Güte. Huhuhu, richtig gut gemacht. Genau, also von mir einen doppelten Daumen nach oben für die drei Fragezeichen und der Karpatenhund.
Das klingt gut. Hat ja auch, also vom Einspielergebnis her und Kinocharts war das auch immer mit vertreten. Mhm. Ich gucke gerade hier bei IMDb steht drin, der hat weltweit 12 Millionen Dollar eingespielt. Das ist viel für einen deutschen Film. Mhm. Zwar nicht so viel wie jetzt die ganzen Resident Evil und hier diese ganzen, die es da so gab, waren ja auch deutsche Produktionen, aber trotzdem, also für so einen, in Anführungszeichen, deutschen Kinderfilm ist das schon, ja, also ich denke mal, da werden sie weitermachen, klar.
Was ich halt wirklich auch schön fand, war, das spielt ja in einem fiktiven Küstenort in Los Angeles und du hattest auch wirklich das Gefühl, du bist jetzt in Amerika, du bist jetzt in L.A., du bist jetzt da in Rocky Beach und auch wenn die ihre drei Fragezeichen, die haben ja so eine Visitenkarte überreicht haben, es ist eine deutsche Produktion, deutscher Film mit deutschen Schauspielern, aber auf der Karte steht halt nicht die drei Fragezeichen, wir übernehmen jedenfalls, sondern du hast auf der Rückseite die drei Fragezeichen als Symbol und vorne steht dran The Three Investigators. Das heißt, als wäre es wirklich eine amerikanische Karte.
Schlau gemacht. Weil da können sie es auch für den internationalen Markt.
Genau. Genau. Und auch die ganzen Namen. Also da stand jetzt auch nicht Titus Jonas Gebrauchtwagen Center. Da stand halt dann, das stand halt alles auf Englisch drauf. Ja. Und auch dieses Apartment-Komplex, hätten die ja jetzt, weiß ich nicht,
ich weiß, wo der auch ist.
Irgendwas Deutsches machen können.
Apartment-Komplex.
Ja. Ja.
In Las Palmas, in Don Pedro.
Ja.
Können wir mal den Google Maps Link schicken. Kann ich mal in die Shownotes reinpacken.
Genau.
Für alle Fans.
Und auch das
der drei
hat
Fragezeichen
gepasst.
Wurde auf Las Palmas gedreht oder wie heißt Las La Palmas? Las Palmas.
Das passt einfach. Also es sieht halt original so aus, also so wie man sich's halt vorstellt. Und halt auch damals in dieser Zeit. Also das spielt ja relativ, also es spielt jetzt nicht zu der Zeit, in der die drei Fragezeichen rauskamen, das Originalhörspiel, schon in der Moderne, also die haben auch Handys, ja, aber es ist jetzt nicht vollgepackt mit Media, ne? Also die haben immer noch in ihrer Zentrale dieses uralt Ringeltelefon, ja, mit Wählscheibe, die Jungs fahren jetzt nicht ein neuestes Auto oder so, im Gegenteil, aber sie haben Handys, dass man sich anrufen kann, ja, aber das jetzt, die machen jetzt nicht ihre ganze Recherche am Handy oder so. Das ist so ein, ich glaube, das ist, spielt zu so einer Mittel, zu einer Zeit, die so mittendrin ist. So modern ein bisschen, das Handy gibt es schon und Computer, aber noch nicht so, dass man alles über das Smartphone machen kann. Und das finde ich charmant. Das ist für Kinder gut gewählt, für Jugendliche, dass man zeigt, man kann auch anders Dinge herausfinden, als sie in Google einzugeben. Und ja, also mir hat der Film einfach aus Fansicht, aus Erwachsenensicht und auch aus Elternsicht sehr gefallen.
Cool. Der hat ja schon seinen Kinostart vor einiger Zeit. Ich glaube, der wird jetzt nicht mehr viel im Kino laufen. Müsst ihr schauen, ob ihr den noch irgendwo erwischt, wenn ihr den noch im Kino schauen möchtet. Und ich glaube, die meisten Fans haben den jetzt schon gesehen. Und ich denke mal, der wird bestimmt bald demnächst irgendwo. Gibt es doch schon die anderen? Da gab es doch schon andere Filme. Wo laufen die?
Genau.
Auf Disney Plus oder?
Also es gibt den ersten Teil bei Amazon, so ganz günstig zu klicken.
Ah, okay.
Also ich kannte den ersten Teil von der Besetzung jetzt noch nicht. Den hat mir dann Chris, nachdem ich den Karpatenhund so gut fand, zu Ostern geschenkt. Den gab es für 4,99, doch 4,99 zu kaufen bei Amazon, bei Prime. Den habe ich jetzt also auch in der Sammlung, habe ich auch schon angeguckt, ist auch gut. Aber ich fand den Karpatenhund tatsächlich besser. Aber ich glaube, zum Streamen gibt es den jetzt noch nicht. Also nur zu kaufen oder leihen.
Ich gucke gerade hier.
Und da gibt es ja noch diese alte Besetzung, diese andere Besetzung, die alten drei Fragezeichen-Filme. Keine Ahnung, ob es die irgendwo gibt.
Gibt es nur die drei Ausrufezeichen? Das ist was anderes hier. Mm-mm. Also da findet er gar nichts bei, wer streamt es. Ist natürlich auch mit der Schreibweise. Ach, hier unten, doch, die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen, das ist doch.
Ja, genau.
2003.
Das ist der erste
Teil.
Okay,
den hat er gefunden. Ist bei RTL in der Flatrate drin, wenn ihr RTL habt. Bei Prime, wie du gesagt hattest, kann man es leihen für 3,99 oder kaufen für 4,99. Ansonsten bei RTL Plus wäre es in der Flatrate enthalten. Ich hätte gedacht, das ist so ein Disney Plus-Thema, auch so von den Produktionsfirmen her, aber gut, wahrscheinlich nicht.
Also es gibt noch die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Geisterinsel. Den gibt es aber nirgends zu streamen. Den gibt es nur als Blu-ray und DVD zu kaufen. Ja.
Na da, aber machen ja die Fans dann. Okay. Ja. Ich habe noch einen Film geschaut, der ist nicht ganz so kindgerecht. The Amateur, also der Amateur. Hauptrolle spielt Rami Malek, den wir kennen zum Beispiel aus Mr. Robot. Und der arbeitet als, ich würde mal sagen, als Analyst bei der CIA. Und der spielt eigentlich so ein bisschen die Rolle von Mr. Robot. Also er ist so der Computerfreak und der kann da jede Menge, hat er so ein Büro, wo er sich dann zurückzieht und macht da so seine Recherchen. Ist natürlich alles highly confidential und so. Und er wertet dann so weltweit so Sachen aus, macht dann so Gesichtsabgleich, ist dann wirklich so ein absoluter Crack, auch was das Knacken von Sicherheitssachen angeht. Und er hat eine Kontaktperson, mit der er kommuniziert, und die spielt ihm immer mal Informationen zu, Dokumente zu, wo manche Sachen drinstehen. Amerika ist halt weltweit, die CIA ist ja weltweit aktiv und so, und dann findet er so einen Dokumentensatz, wo halt zum Beispiel die offizielle Mitteilung war, dass irgendwo ein Selbstmordattentäter in Irak oder Pakistan sich irgendwo in die Luft gesprengt hat, und das tatsächliche Dokument, das eigentliche Dokument, wo Sachen geändert wurden, war halt eine Anordnung oder stand halt drin, dass die CIA dort eine Operation hatte und hat dort quasi einen Drohnenangriff gemacht, jemand da erschossen. Und die offizielle Leseart war dann halt, dass sich dort jemand umgebracht hätte, also keine Drohne. Und so findet er halt lauter solche Sachen, wo er halt sieht, okay, eigentlich da, wo schon längst wieder Ruhe eingekehrt ist auf der Welt, macht die CIA aber trotzdem noch Attacken und bringt da Unruhe rein und destabilisiert so Gebiete. Aber das ist nur der eine Teil der Geschichte, und er findet dann noch raus, dass einer seiner Vorgesetzten damit drin hängt. Und das ist das eine. Das andere, was viel, viel krasser und heftiger ist, ist, dass er dann, nachdem er das gerade so rausgefunden hat, wird er in das Büro gerufen von seinem Chef, der da mit drin hängt. Und da sitzt noch jemand anders mit da, der sich gar nicht so richtig vorstellt. Und dann sagen sie ihm, hey, wir müssen dir eine traurige Mitteilung machen. Seine Frau, die haben wir vorher auch schon kennengelernt gehabt, mit der hat er so eine, er ist ja so ein bisschen so ein Nerd-Typ, so introvertiert und so. Es war für ihn wahrscheinlich schwierig, da so eine Frau zu bekommen überhaupt. Man fragt sich überhaupt, wie er sie. Und die ist weltweit unterwegs für ihre Firma, und die ist in London einem Attentat, oder eigentlich einem Attentat, da gab es einen Anschlag in einem Hotel, und da ist sie ermordet worden dabei, und die CIA hat auch die Aufnahmen davon, und das müssen sie ihm halt mitteilen. Und er ist natürlich am Boden zerstört, und er nerdet sich dann rein, er will rausfinden, wer dahinter steckt, und ist teilweise mit dem, was er rausfindet, schon weit voraus mit dem, wo die CIA ermitteln ist. Die CIA hat ihm versprochen, dass sie da auch ihm auf jeden Fall da auf jeden Fall rausfindet, wer das war. Aber er kommt dann irgendwann drauf, dass die CIA noch doch nicht so richtig ermittelt, und er ist eigentlich schon viel weiter. Und dann kommt so eine Situation, die war für mich jetzt ein bisschen überraschend. Also wer jetzt vielleicht den Film unbedingt noch sehen möchte und da er sich gar nicht verraten lassen will, dann vielleicht doch jetzt mal abschalten oder mal skippen. Ich mache jetzt nicht extra einen Spoiler-Tag, einfach mal so eine Minute oder so. Er setzt dann seinen Vorgesetzten mit den anderen Dokumenten, die ich vorhin erwähnt hatte, unter Druck. Er sagt, euch zu, ich habe das hier rausgefunden und ich habe hier diverse Sachen programmiert. Wenn ich jetzt plötzlich verschwinde oder so, dann kommen die an die Öffentlichkeit und dann bist du dran. Und ich will Folgendes, ich will, dass mich die CIA als Killer ausbildet. Ich will die Mörder meiner Ehefrau selber zur Rechenschaft ziehen. Und so kommt er wie heißt er denn? Der den Morpheus gespielt hat bei Matrix. verdammt, komm gar nicht. Lawrence Fishburne, genau. Mit dem kommt er dann zusammen. Und er ist so der Ausbilder bei der CIA. Und er sagt erstmal, was soll ich aus dir Lauch dann eigentlich machen? Und, so, und kommt dann ins Training, Schießtraining, trifft überhaupt nichts und muss dann halt richtig nah rangehen und lernt da Bomben bauen und so weiter. Und dann, also der Film ändert seine Richtung quasi fast ständig. Na, am Anfang denkt man, okay, ich habe es verstanden, der macht das und das und hat da was rausgefunden über seinen Chef und dann wird seine Frau und dann ändert er wieder die Richtung und dann, also es ist ständig, der Film ändert ständig so ein bisschen seine Richtung, was extrem spannend ist und gerade wie Rami Malek so am Anfang so als Mr. Robot-Nerd, wie man ihn kennt, dann sich verändert und dann auch weltweit unterwegs ist. Er begibt sich dann halt auch nach London, da wo das passiert ist und nimmt dann die Spur auf. Die führt ihn dann in ganz andere Länder, über Istanbul, sonst wohin und hat so ein bisschen auch so James Bond Flair. Also Rami Malek war ja auch mal im Gespräch als James Bond eventuell Nachfolger. Könnte man ihm durchaus, wenn man den Film jetzt gesehen hat, könnte man sich durchaus vorstellen, er wäre halt eine ganz andere Art von James Bond, aber vielleicht eine neue Art von James Bond, die der Reihe ganz gut tun würde, würde ich finden, weil er macht das richtig gut und ich mochte das sehr, das Drehbuch, wie das geschrieben ist, was da nach und nach kam und die Höhen und Tiefen, die er miterlebt, das war alles nachvollziehbar. Auch die, ja, seine Ausbildung und so, es hat mich wirklich begeistert, der Film, hätte ich nicht erwartet. Da geht 2 Stunden, der Film. Aber der ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig. Es passiert immer was und er macht dann nach und nach so die Leute ausfindig und kommt da diesem weltweiten Verbrechernetzwerk auf die Spur, die dahinter stecken und erfährt dann auch, was dann wirklich dahinter gesteckt hat, hinter dem, warum seine Frau sterben musste und so. Es ist ein wirklich guter Film, kann ich echt empfehlen. Läuft gerade aktuell noch im Kino seit 10. April. The Amateur. Oder ansonsten, den kann man auch zu Hause gucken, also könnt ihr euch auch vormerken für später dann, wenn der am Heimkino erscheint.
Ich habe gerade nebenher den Trailer laufen lassen, ohne Ton, und da fällt mir einfach wieder auf, was für ein guter Schauspieler Rami Malek ist.
Ja.
Weil der spielt diesen getriebenen, von Rache und von Wissensdurst getriebenen Mann total gut. Mhm. Er sieht in manchen Szenen richtig fertig mit der Welt aus.
Ja.
Und dann wieder total fokussiert. Also, boah, muss ich mir angucken. Ich fand
so schön, wie quasi so seine Mr. Robot-Rolle so ein bisschen aufgegriffen wurde. Dieser Hacker, dieser Nerd und so, dass es damit startet.
So im Kellerbüro der CIA und
dass
so.
Dass man gar nicht denkt, ja, ich kenne jetzt Rami Malek, ich habe jetzt Mr. Robot gesehen, ich weiß. Und, ja. Und jetzt kommt er auf einmal so als Geheimagent von der CIA und ist völlig anderer. Nee, man hat
ja
hier
dann
das
Drehbuch. Ja, dann guck doch mal Bohemian Rhapsody an.
Ja,
gut, da ist er auch ganz anders.
Aber ich sag mal so, die meisten, die sich vielleicht für The Amateur interessieren, die haben wahrscheinlich schon Mr. Robot geschaut gehabt.
Mhm.
Und das hier gerade so damit zu starten, dass er quasi genauso ähnlich spielt und dann eine Metamorphose durchmacht, macht den Film halt extrem glaubwürdig und ja, richtig gut.
Mal gucken, ob der nochmal läuft, weil nächste Woche sind ja nochmal Ferien. Vielleicht kann ich ja den im Kino angucken.
Vielleicht, ja. Müsste mal gucken, ob der noch irgendwo. Genau, ich gucke gerade mal, was der Regisseur noch so. Oh, der Regisseur hat ja auch einen Film gemacht, den wir letztens in der Sneak hatten, nämlich One Life. Der Film mit Anthony Hopkins, der damals im Zweiten Weltkrieg etliche Kinder aus der Tschechei gerettet hat, indem er sie nach England gebracht hat. Genau, den hatten wir in der Sneak Preview. Ja, das ist der
blöde Vorstellung.
Das hätte ich nicht gedacht. Das ist der Regisseur.
Ja, sorry. Du zuerst.
Ja, mach du.
Also ich habe jetzt gerade geguckt, die Amateur läuft für mich aber zu blöden Zeiten. Also morgen 18 Uhr oder 20.30 Uhr und Mittwoch 15.10 Uhr. 20.30 Uhr, das sind blöde Uhrzeiten.
Naja, vielleicht klappt es ja doch irgendwie.
Ja.
Also, empfehlenswerter Film, The Amateur, obwohl es ein Amateur ist, aber schon ein sehr profihafter Film. Wir gucken mal in die Kinocharts und in die Neustarts, mal gucken, was da so Neues anläuft, was vielleicht dann im Kino reinhaut in der nächsten Woche.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 in... Jetzt muss ich kurz gucken, weil wir haben die haben ja bei den Innenstadtkinos Stuttgart haben sie auch so diverse Filmreihen, wo sie extra nochmal Tickets. Wir nehmen mal die normale, die bereinigte Version. Da ist auf Platz 5 in Stuttgart Voila Papa, der fast perfekte Schwiegersohn. Hat man auch hier schon besprochen, vor einem Monat ungefähr.
Auf Platz 4 aus der Reihe Stricken im Kino, The Last Showgirl.
Okay. Platz 3 ist immer noch wie letzte Woche, glaube ich, da war es 2 sogar, Stelios.
Auf Platz 2 jetzt gerade eben vorgestellt, The Amateur.
Ja, empfehlenswert. Und der Minecraft-Film ist auf Platz 1, den habe ich ja letzte Woche vorgestellt, weil ich den da auch gesehen hatte im Kino. Echt cool, cooler Film. Wer Minecraft mag oder Gaming oder jetzt Ferien, geht da mal rein. Und was startet denn Neues? Gucken wir doch mal rüber. Der Pinguin meines Lebens, ein herzergreifendes Drama nach wahren Begebenheiten über einen Lehrer, der in Argentinien einen Pinguin aufnimmt.
Ja. Dann startet noch Until Dawn, Horrorfilm und Live-Action-Geschichte aus der gleichnamigen Until Dawn Videospiel-Kosmos erneut mit Peter Stromer. Kennst du das, Until Dawn?
Nee, habe ich nicht gespielt. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich mag so mittlerweile solche Horrorspiele, also so wirklich so, die, wo man dann so BÄM oder immer so diese erschreckend. Da gab es ja während Corona, gab es ja viele, die dann auch so live gestreamt haben. Mhm. Das war irgendwie so ein Hype, wo dann viele sich so erschreckt haben, live im Stream und dann die Leute das gefeiert haben. Ich weiß nicht, wann Until Dawn, vielleicht kennst du Chris, frag ich nächste Woche mal. dann läuft an Der König der Könige, ein Animations- und Zeichentrickfilm, von dem hier bei kino.de steht da gar nichts weiter da. Ich guck mal hier rüber bei Filmstarts, da finde ich das auf die Schnelle gar nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nichts. Mach du mal weiter.
Mein Weg, 780 Kilometer zu mir, australische Autobiografie-Romanverfilmung über Bill Bennetts Selbstfindungstrip auf dem Jakobsweg.
Okay. Hat man doch schon mal so einen Film, wo einer durch Frankreich gelaufen ist?
Also,
jetzt
Jakobsweg. Der erste Teil des Satzes interessiert mich und dann kommt Jakobsweg.
Das ist vielleicht ein Australier. Bill Bennett klingt ja auch australisch.
Ja.
Und ich meine, der Jakobsweg, das geht durch eine wunderschöne Gegend. Also wer vielleicht gerne wandert und so, also gerade da im Baskenland, kann ich echt empfehlen.
Ist auf jeden Fall ein Dramafilm, also mal gucken.
Ja gut, ist ja meistens so, wenn dieser Happy Kerkeling-Film, der war ja auch auf dem Jakobsweg, das war ja auch eher ein Drama, aber es wird natürlich so ein Film sein, wie so eine Art Roadtrip, aber halt mit Begegnungen und mit Landschaft und so. Vielleicht kriege ich den mal als Screener oder so, weil die Landschaft interessiert mich dann schon und ich kenne ja sogar, also ich bin jetzt den Jakobsweg ja nicht gelaufen, aber ich kenne einige Städte und Dörfer, die da auf dem Jakobsweg liegen, die ich schon besucht habe, weil da irgendwelche Sehenswürdigkeiten waren oder einfach empfohlen wurde. Vielleicht gucke ich da mal rein. Ja, es läuft auch noch an Eine letzte Reise. Ah nee, ist ein Dokumentarfilm, schwedischer Dokumentarfilm, Toxic, da habe ich jetzt keinen, steht hier bei kino.de nix, sieht aber nach einem horrormäßigen Film aus.
Da habe ich gerade was zu gefunden. Die 13 Jahre alte Maria wurde von ihrer Mutter verlassen und ist seitdem gezwungen, bei ihrer Großmutter in einem trostlosen Industriestadt in der letzten Ecke Litauens zu leben. Okay.
Die
klingt irgendwie nach Absturz.
Kurz, ich glaube, die haben keinen großen Kinofilm. Clandestin, deutsches Drama, welches aus 4 Perspektiven und anhand der Geschichte eines marokkanischen Immigranten ein Porträt einer wachsenden Fremdenfeindlichkeit zeichnet. Quiet Life läuft an. Ein Drama, das sich insbesondere Kindern im Exil und Ablehnung des Asyls annimmt. Das ist lauter so thematisch hier. Opus, ein Horror-Thriller mit Ayo Edebiri und John Malkovich über einen Popstar und seine Anhängerschaft. Und Julie bleibt still, ein Drama über eine Nachwuchstennisspielerin, die bei einer Untersuchung über die Methoden ihres Trainers stillschweigend bewahrt, anstatt zu sprechen. Ja, ich hoffe, da war es dabei für euch. Ansonsten gehen wir mal rüber in den Serienbereich. Mal gucken, was wir da so haben.
Serien.
So, Black Mirror Staffel 7 steht hier drin im Dokument. Hast du schon alle Folgen geguckt? Ich habe noch gar nicht reingeguckt, muss ich sagen. Ich muss erstmal andere Sachen aufholen.
Also, nachdem ich ja von den letzten 2 Staffeln nur so mäßig begeistert war, die waren schon gut, aber die waren nur so, habe ich mich dann sehr gefreut, dass eine neue Staffel rauskommt, weil man kann es ja nur noch besser machen. Und ich muss dir sagen, die erste Folge, also die ganze Staffel ist wirklich gut, aber die erste Folge ist der absolute Wahnsinn.
Okay.
Die ist so gut. Da spielt Rashida Jones mit, die kennst du bestimmt aus Parks and Recreation und so.
Ja.
Die hat neurologischen Probleme, sie hat einen Unfall und es kommt eine Firma, die sagt, wir können ihr ganzes Ich runterladen, dann das Gehirn fixen und wieder hochladen. Und da wird dann so ein kleiner Chip eingebaut und dann kann sie, ist sie quasi, weiß ich nicht, sie quasi digital vernetzt und kann über Wi-Fi-Bereich weiterleben. Also sie, man muss dann halt so ein Abo kaufen monatlich und dann kann sie weiterleben und ganz normales Leben weiterführen. Und der Mann so, natürlich, ich will das, ich will meine Frau, keine Ahnung, wir wollten Kinder kriegen und keine Ahnung. Und er macht es dann. Und wie es halt bei Abo-Modellen ist, es wird immer abstruser, es wird immer teurer, es wird, gibt immer ein Upgrade-Paket, das immer noch mehr kostet und vielleicht wird auch mal Werbung geschalten. Diese Idee, also ich geh nicht genau drauf ein, was noch in alles in der Folge passiert, aber das ist so gut, das ist so realistisch, das ist unglaublich, also wirklich die Umsetzung richtig, richtig fantastisch. Generell, also ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne Folge ein, aber generell ist das wieder extrem gut besetzt. Wir haben eine Folge mit Peter Capaldi und Bill Poulter oder wie heißt er? Will Poulter. Dann ist Jesse Plemons wieder dabei, Jimmy Simpson, Christine Milliot ist dabei, oh Gott, Paul Giamatti, Emma Corrin, Awkwafina. Also wir haben hier wieder eine komplett irre Besetzung. Billy Magnussen ist dabei. Ich war hin und weg von dieser Besetzung dieses Mal. Und auch die Geschichten, die einzelnen Geschichten sind richtig, richtig gut. Und wir haben eine Premiere. Also ich glaube, es ist eine Premiere. Ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass es nochmal passiert. Wir haben eine zweite Folge zu einer bereits bestehenden Geschichte. Denn wer sich erinnert, hatten wir in Staffel 4 die erste Folge, die USS Callister.
Ja.
Und die letzte Folge dieser Staffel ist eine Weitererzählung. Es ist eine zweite, quasi ein zweiter Teil. Mhm. Und die Folge ist, glaube ich, hat fast Spielfilmlänge, glaube ich. Ist fast 90 Minuten, glaube ich, soweit ich das. Also auf jeden Fall über eine Stunde. Und ist wunderbar. Die Charaktere sind zurück. Ach, das fand ich richtig gut. Problem an der ganzen Sache ist, du musst halt die erste Folge kennen. Du musst Staffel 4, Folge 1 kennen. Sonst blickst du nicht durch, was ist jetzt hier los. Ja? Aber wie gesagt, es betrifft nur diese letzte Folge der 7. Staffel. Es gibt wieder Überraschungen, die ich im hinterher erst rausgefunden habe. Es gibt eine Folge, die gibt es in zwei Varianten. Und entweder, das ist absoluter Zufall, welche du bekommst. Also das ist per random Account hast du entweder die eine Folge, da heißt das Unternehmen Barney's und in der anderen Folge heißt Bernie's. Und was halt wichtig ist für die Folge. Und es geht um Realitätsverlust, Realitätsveränderung. Wir haben interaktives Filmen, also dass man quasi in ein Filmsetting hochgeladen wird, im Schlafverfahren und dann in der Rolle ist und auch an einem Set spielt, digital. Richtig, richtig gut. Also Erinnerungen, die per KI zum Leben erweckt werden und man quasi seine Erinnerungen wieder betreten kann, so wie sie auf dem Bild, auf einem Foto zum Beispiel gezeigt wird. Also wirklich, wirklich abgefahren. Sehr mit der Zeit gegangen. Richtig, also ja. Die Staffel hat es in sich wieder. Richtig, richtig gut.
Ja, klingt gut. Wollte ich auf jeden Fall auch noch reinschauen, werde ich auch tun, weil Black Mirror ist schon immer sehenswert. Habe ich bloß jetzt noch nicht so die Zeit gehabt.
Alles Gute.
Andere Sache. Guckt. So, und was ist mit der Krankenhausserie von Netflix? Puls. Da bin ich ja auch. Ich bin ja jetzt im Krankenhausserien-Game drin. Ich habe Krank Berlin geschaut.
Ja, also mit Krank Berlin ist es nicht vergleichbar. Aber es ist halt eine Krankenhausserie. Und am Anfang war ich sehr skeptisch, weil der Trailer für die Serie wirklich schlecht war. Dann habe ich mir die erste Folge angeguckt und da waren noch die Special Effects, also wie jetzt das Messer in die Haut schneidet bei einer Operation oder so, war eher so, nö, das ist ja eher Nachmittags-TV-Sendungs-Style. Aber es wurde dann in Folge 2 direkt besser. Also man connectet schon ein bisschen mit den Hauptdarstellern. Im Grunde geht es um Danny Simmons oder Danielle Simmons und Xander Phillips. Das sind die beiden Hauptcharaktere, gespielt von Willa Fitzgerald und Colin Woodell. Und sie, also er ist Chefarzt der Notaufnahme und sie ist, wie heißt das? Assistenzärztin im, glaube im letzten Jahr ihrer Assistenzarztzeit. Und es geht halt darum, wer die Chefin der Assistenz oder der Chef der Assistenzärzte wird. Und sie konkurriert so mit ihrem auch Freund Sam Elijah, Dr. Sam Elijah, gespielt von Jesse T. Usher, den wir als A-Train kennen aus The Boys. Okay. Und die Folge beginnt damit, dass Danielle oder Danny ins Krankenhaus kommt und bereits alle Bescheid wissen, dass sie ihren Chef, Dr. Phillips, der nicht unbedingt sexuellen Belästigung, aber übergriffigen Verhalten und sie hat ihn halt angezeigt beim Krankenhaus, dass er seine Stellung ihr gegenüber ausgenutzt haben soll und sie auch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass dass er ihr Chef ist und dementsprechend sie ein bisschen zu tun hat, was er sagt, weil schließlich steht ja auch an dem einen Flügel des Hauses sein Nachname am Gebäude. Und es hat am Anfang ein starkes Geschmäckle mit Machtmissbrauch. Aber es gibt auch immer wieder Rückblendungen, was tatsächlich war und wie das tatsächlich war. Und über die Folge hinaus oder über die Serie hinaus wird dann auch klar, gab es da wirklich einen Machtmissbrauch oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie es die Serie am Anfang darstellt. Also es ist so eine Mischung aus beidem, aber man geht damit relativ sorgfältig um. Also das ist nicht, man darf der kleinen Blonden eh nichts glauben, die will ja nur die Chefin werden. Und es ist aber auch nicht, ja, da hat einer ausgenutzt, dass er der Chef ist. Also es ist wirklich ein Mittelweg. Und auch das ist in Ordnung, das so mal zu zeigen. Aber grundsätzlich, die Geschichte, was alles so passiert, das ist halt typisch Krankenhaus. Live, also amerikanisches Fake-Krankenhaus live, ist okay umgesetzt. Also ja, also hätte ich es gebraucht? Nein. Ist die Besetzung gut? Ja. Gucke ich eine zweite Staffel? Wahrscheinlich schon. Ist mit 10 Folgen natürlich wieder relativ knapp und kurz. Ist jetzt nichts super Besonderes. Ja, aber es ist okay.
Mich hat es jetzt nicht so gerissen. Weiß nicht, wäre ich glaube ich nicht reinschauen. Ja, gibt so wie andere Sachen.
Man wartet irgendwie die ganze Zeit auf die Klischees, weil es gibt die Blonde, deren Schwester arbeitet auch im Krankenhaus, ist auch Ärztin, sitzt im Rollstuhl. Dann gibt es den Schwarzen, es gibt den Draufgänger. Das Einzige, was es glaube ich nicht gab, war eine Schwule oder Lesbe oder irgendwas in die Richtung gehend. Und am Anfang dachte ich so, also meine Güte, wie viele Klischees wollen die denn noch auspacken? Ja, aber man muss tatsächlich über die erste Folge hinweg sehen. Das war wahrscheinlich so der Pitch. Wir müssten ja was produzieren, damit man was zeigen kann und damit es weitergehen kann. Und das verläuft sich dann zum Glück. Ja, ist klar, es gibt immer noch das ein oder andere Klischee mit der alkoholkranke Daddy, der irgendwie die Mädchen verkorkst hat in ihrer Kindheit, der taucht natürlich auch irgendwann auf und so. Ne? Also es wird schon sehr arg in die Trickkiste gegriffen, die wir alle schon kennen. Das macht es jetzt aber nicht unbedingt furchtbar schlecht. Also ich habe schon wesentlich schlechtere Serien gesehen als Pulse. Sie hat mich unterhalten, ich habe sie zu Ende geguckt. Ich denke mal, das ist Aussage genug.
Ja. Aber ich gucke nicht rein.
Das nee, glaubst du. Ich glaube auch nicht, dass was
für dich ist. Wir müssen es mal für den Serien-Podcast gucken.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Krank Berlin dir gefallen hat. Da habe ich auch die erste Folge gesehen.
Ja, habe ich komplett
Die ist schon gehört. Hardcore. Das ist damit nicht vergleichbar, absolut gar nicht.
Also, ja, es wird dann, also Krank Berlin, finde ich, findet erst so, ja, zum Dreiviertel der ersten Staffel so seine richtige Tonalität. Und dann geht es halt auch mit darum, dann kommt halt auch richtig Kritik rein gegen das System in Deutschland, das Gesundheitssystem und so. Und das fand ich halt richtig gut dann. Also gerade auch das Ende. Würde mich freuen, wenn es da weitergeht. Weil ich mag die so. Aber was habe ich noch geschaut? Ich habe ja auch noch The Last of Us jetzt die letzten ersten zwei Folgen der zweiten Staffel geschaut. Keine Angst, jetzt kommt kein Spoiler. Ich wollte nur sagen, ich finde es großartig. Das kann man ja mal erwähnen.
Hast du die Spiele gespielt?
Ja, also ja.
Das heißt, du weißt, was passiert jetzt in der zweiten Staffel?
Ja, genau. Ja, ich will jetzt extra mal nichts verraten.
Ich frage mich nur.
Das findet auch so statt. Also ich kann auch... Ja. Ich hatte mit der Annemarie im Fortsetzung Volk Podcast auch schon, ich weiß gar nicht, ob es off-air war oder on-air, weil die schaut das auch. Die waren sogar eingeladen in Berlin zur Premiere von der ersten Folge. Da wurden sie eingeladen und haben die erste Folge. Da habe ich sie mal gefragt, ob sie überhaupt die Spiele kennt. Kennt sie nicht. Ich kann es nur jedem empfehlen, der oder die Serie mag und die Stimmung in der Serie. Schaut euch ruhig mal das Spiel an, geht mal zu eurem Freund oder so, der wahrscheinlich eine Playstation oder einen Computer hat, und lasst euch mal das Spiel zeigen, das hat sowieso fast jeder, weil selbst wenn man jetzt keine Spiele spielt und keine großartige Erfahrung hat in sowas, das Spiel ist auch sehr cinematografisch inszeniert, es sind halt viele Szenen, also die passieren halt einfach, man schaut halt zu mehr als das, was passiert, oder hält eine Taste gedrückt, während geritten wird, und ist jetzt nicht irgend so ein Actionspiel, wo ständig irgendwas passiert, sondern es ist wirklich ein sehr filmisches Spiel, weshalb es auch so erfolgreich war. Also ruhig mal ausprobieren, könnte was für euch sein, und dann könnt ihr auch schon mal ein bisschen der Story vorausspielen und könnt euch trotzdem noch freuen an der Serie.
Ja, ich werde wahrscheinlich heute Abend reingucken, weil ich habe die Vorschau gesehen und frag mich jetzt, ob es da irgendwie einen Zeitsprung oder so gab.
Ja, ja, gibt's.
Weil Pedro Pascal sieht so viel älter aus in den neuen Staffel Folgen.
Basiert ja quasi auf Last of Us Teil 2.
Ja, und das ist Zeitsprung.
Und die Gamer, die das gespielt haben, die wissen, das wird heftig. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Okay, Neustarts, Serie Neustarts. Heute ist der 21.04. Am 23.04. in 2 Tagen startet auf Disney Plus die 2. Staffel von Andor. Das ist natürlich ein Must für mich, nachdem ich die 1. Staffel so gefeiert habe. Dann auch am 24. startet auf Amazon Prime eine neue Serie, die heißt Étoile, also Stern auf Französisch. Und ist von den Produzenten von The Marvelous Miss Maisel und wird wahrscheinlich auch so eine ähnliche Tonalität haben. Und hier geht es darum, dass zwei weltberühmte Ballettkompanien, die eine ist in Paris, die andere ist in New York, die tauschen untereinander ihre Talente aus, um jeweils da frisches Blut reinzubringen. Und das beobachtet die Serie wohl. Es scheint wohl da einigen Beef dann zu geben und ja. Könnte interessant sein, mal gucken, weil von der Thematik her, glaube ich, das ist noch ein unbesetztes Terrain aktuell bei Serien, so Tanzserien nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne. Das könnte ganz gut erfolgreich sein. Dann startet eine Serie, die heißt The Daily Boys, also D-E-L-I für Delikatessen, Daily Boys. Das startet auf Disney Plus am 25. April. Da geht es darum, dass zwei Typen, die wohlbehütet aufgewachsen sind, feststellen müssen, dass ihr Vater der ist in die Unterwelt abgerutscht, und sie müssen sich jetzt mit seinem geheimen kriminellen Leben auseinandersetzen, nachdem der irgendwie gestorben ist, und dann holt sie das alles ein, und sie müssen dann erstmal sehen, wie sie damit zurechtkommen, und die beiden haben, glaube ich, so einen kleinen Deli, wo sie gearbeitet haben, und ja, das klingt ganz witzig, ist eine Komödie. Auf Disney Plus ab dem 25. April The Daily Boys. Und auf Netflix startet noch eine Serie am 27. April, nachdem ja Western-Serien gerade aktuell sehr erfolgreich sind. Paramount Plus, Netflix hatte ja auch. Kommt noch eine neue, die heißt Ransom Canyon. Und ja, mal gucken, worum es da dann gehen soll. Es basiert wohl auf einer Romanreihe, eine sehr erfolgreiche Romanreihe. Da geht es um mehrere Rancher-Familien, Texas Hill County, die so ein bisschen verfeindet sind und manche sind aber auch untrennbar miteinander verbunden. Hauptrolle spielt Josh Duhamel, ja, also auch eine nennenswerte Hauptbesetzung und ich glaube, der passt in so ein Western-Setting ganz gut rein.
Aber die ist doch schon gestartet, oder?
Ja, hier steht 27. April auf Netflix,
Ransom Canyon. Ich bin jetzt gerade auf, wurde mir nämlich gestern angezeigt.
Echt?
Und wenn ich jetzt auf Netflix gehe, ist es schon verfügbar.
Also ich habe hier so eine Serienstartliste, da steht das drin für den 27. April. Vielleicht haben sie es doch ein bisschen vorgezogen aus irgendwelchen Gründen.
Ja, ich glaube schon.
Ja, Yellow, ach ja, hier steht, das ist am 17. April gestartet, steht hier. Yellowstone Ersatz bei Netflix. Okay.
Steht auf meiner Liste.
Vielleicht haben sie es ein bisschen vorgezogen, weil vielleicht irgendwas anderes Neues startet, wo sie nicht dagegen setzen wollten. Naja, ja. Auf jeden Fall könnt ihr es jetzt gucken. Und dann sind wir eigentlich schon so halbwegs durch für heute, ja. Genau, sei denn, du hast noch irgendwas?
Nö.
Nö. Dann wünschen wir euch allen da draußen eine wunderschöne Woche, schöne Kinowoche. Geht ins Kino. Schaut Serien und wir hören uns dann am nächsten Wochenende dann wieder. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Bis bald im Kinocast.